You're listening to Radio Golf Show.
Hallo, Servus, grüß Gott, liebe Hörer. Heute begrüßen wir bei Radio Golfschau den Chefredakteur vom Golfpunk Magazine, Jan Langenbey. Ich freue mich sehr auf diese Stunde. Marc, würdest du Jan bitte unseren Hörern vorstellen? Dankeschön.
Aber selbstverständlich. So. Da räkelten sie sich. Lasziv in einer merkwürdigen Weise britisch. Mit Plastikvisor, Golfhandschuh und Camo-Bikini. Ein bisschen billig vielleicht und manchmal ein wenig einfältig in Szene gesetzt. Die nur spärlich bekleideten Bunker-Babes und ihr Blatt Golfpunk sorgten am Anfang des Jahrtausends in der, sagen wir mal, eher vorsichtig konservativen Golfszene für Furore. Was tut die da mit dem Driver? Was macht die mit dem Sandwich? Warum liegt die im Sand überhaupt? Die Mädels waren alles, was viele Vertreter des Establishments ablehnten. Ein wenig billig, provokant, jung, selbstbewusst und sexy. Und gleichzeitig alles, was viele Vertreter des Establishments sich herbeisehnten. Ein wenig billig, provokant, jung, selbstbewusst und sexy. Doch die Golfpunk ist schon seit ihren frühen Jahren weit mehr als der durchsichtige Versuch gewesen, mit ein wenig ironisiertem Sexappeal und humoristisch verfremdeten Bildunterschriften das Spiel zu entstauben. Golfpunk war und ist viel mehr. Ein Sprachrohr der Erneuerung, der Umdeutung des anderen Golfs. Die Leute bei Golfpunk schrieben so, wie wir damals Jungen das lesen wollten. Die Zeitschrift war Brainchild des Autors Tim Southwell und seines Partners John Dean. Die beiden sollten das Blatt in den ersten Jahren auch aktiv mitgestalten. Die Jungs wollten viel, holten sich ein paar heiße Talente aus dem Printmarkt und legten los. Und sie kamen zur rechten Zeit. Das Spiel war mitten in einer großen Umbruchsphase. Neue junge Spieler entdeckten Golf für sich und sie waren mit den Verlautbarungsorganen der Vergangenheit nicht mehr zufrieden. Eine neue Pros machte auf sich aufmerksam. Für sie war das neue Blatt eine hervorragende Plattform. Traditionelles Golf war stuffy, staubig. Golfpunk war alles andere. Leute wie Poulter und Casey damals auch. Die Geschichte des Magazins ist wohl fast so wild wie ihre Aufmachung in den ersten Jahren. Die Zeitschrift konnte zu ihren besten Zeit im heimischen britischen Markt mehr als 22.000 Exemplare pro Ausgabe verkaufen. Das Blatt wurde ein Franchise-Produkt, das zeitweilig in 14 Ländern, glaube ich, erschien und zum Inbegriff des neuen bunten Golfs wurde. Im Jahr 2006 erschien dann auch die erste deutsche Golfpunk auf dem Titel, wie hätte es anders sein können damals, Tiger Woods. Doch die Grüns waren schnell und stark onduliert, der Wind war stark, das Rough, in das sich die englischen Macher immer wieder hineinspielten, war tief und dicht. Mehrere Besitzer versuchten sich an der Ausrichtung des Blattes. Das Originalteam verließ die Redaktion. Im Jahr 2010 wurde die Printausgabe eingestellt. Heute gibt es in Großbritannien eine digitale Version, doch die großen Zeiten des Game-Changing sind wohl eher vorbei. Bis auf eine kleine Redaktion im Norden unseres Landes. Dort in Hamburg erscheint nämlich unter der Leitung des Herausgebers Wolfgang Block und des Chefredakteurs Jan Langenbein die einzig noch verbleibende Printausgabe des Golfpunk-Magazins. Während die Briten online gehen müssen, dürfen wir blättern. Und geblättert wurde schon viel. Letztes Jahr erschien die 100. Ausgabe des Golfpunk. Eine bunte, 130 Seiten schwere Feier des Spiels, aber auch des Überlebens. Unser heutiger Gast kennt die Geschichte des Magazins relativ gut. Jan Langenbein war zwischen 2006 und 2010 leitender Redakteur des Deutschen Golfpunks und ist seit 2011 ihr Chefredakteur. Jan, guten Abend.
Hallo.
Ich glaube, ich habe nicht übertrieben. Du bist seit 2006 fast ununterbrochen mit Golfpunk beschäftigt. Um einfach mal ins Gespräch reinzuspringen, weil ich nicht so genau weiß, wo wir sonst anfangen sollten. Was hat sich in den letzten Jahren geändert? Aus deiner Sicht in der Medienlandschaft, im Golf und auch bei euch?
Ja, ich bin tatsächlich seit der dritten Ausgabe Golf Panda, aber die ersten zwei, da war ich noch nicht dabei und habe mich damals auf ein Praktikum da beworben und das hat dann auch relativ schnell geklappt. Und wir haben, der damalige Chefredakteur und ich, wir haben uns gut verstanden und haben da ein paar Jahre zusammen das so in Heimarbeit gemacht, mehr oder weniger. Und dann gab es da ein bisschen Verlagsschwierigkeiten in Hamburg, mit denen wir gar nichts zu tun hatten, weil wir nicht in Hamburg, sondern der Chefredakteur damals in Würzburg und ich in Karlsruhe gewohnt haben. Und wir sind dann ein bisschen unter die Räder gekommen, eben wegen diesen Verlagsgeschichten. Und da gab es eine kurze Unterbrechung. Und als es dann wieder losging hier in Hamburg, bei einem anderen Verlag mit einer ähnlichen Mannschaft, aber eben ein anderer Verlag, da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass die Konstellation für meinen damaligen Chef, also für den Chefredakteur, nicht mehr interessant war. Und dann habe ich ganz einfach seinen Job übernommen. Also das war relativ simpel, weil ich damals noch jung war und er war ein paar Jahre älter und er wollte nicht umziehen. Und der Chefredakteur musste damals einfach nach Hamburg kommen. Das ging nicht anders. Und ja, das waren so die großen Veränderungen. Und seither machen wir das mit ziemlich genau der gleichen Mannschaft. Und mal von Corona jetzt abgesehen, in ziemlich genau der gleichen Frequenz, aus Hamburg mit, ja, wie gesagt, mit demselben Team und auch mit der Ausrichtung, die ist seither sehr, sehr ähnlich, weil Golfbank hat natürlich, ausgehend vom englischen Vorbild oder von der englischen Mutter, die es damals noch gab, wie du es ja gerade schön beschrieben hast, durchaus verschiedene Phasen durchlaufen. Und ich habe mir jetzt auch aus Jux, ich habe fast alle englischen Ausgaben und natürlich alle deutschen Ausgaben hier. Und für einige der, bei den Deutschen ist es nicht so arg, aber für frühe englische Ausgaben würde man heute gecancelt werden, schlichtweg. Das wäre nicht denkbar. Das, und gar nicht mal die Bunker Babes. Die Bunker Babes fand ich nie ein Problem, denn jede H&M-Plakatkampagne, finde ich, ist sexuell aufreizender als die Bunker Babes jemals waren. Aber da waren auch andere Sachen drin. Also da war schon grenzwertiger Humor, den ich natürlich damals gefeiert habe. Aber das könnte man heute nicht mehr machen. Das wäre nicht denkbar.
Ja, das war so ein bisschen so eine Heimstätte von so Tongue-in-Cheek-Chauvinismus und unglaublich viel Ironie. Und ja, wie du auch sagst, es ist stark sexualisiert auch alles, ne?
Ja, das war Tim Southwell und seine Bande haben vorher Loaded gemacht und das war ein
Ja.
Männermagazin, was ganz so, so, totale Gegenentwurf zu GQ war. Nämlich da ging es nicht um die geleckten Coverboys, sondern da waren Paul Gascoigne und Hedonismus und Drogen nehmen. Das war so das Motto, so typisch 90er Jahre halt. Und das war natürlich eine ganz andere Sprache, als man das heute auch in Männermagazinen gewöhnt ist.
Ja,
Das ist
das war so
sowas.
dieser Laddism damals, ne?
Totale Lad Culture auf jeden Fall. Ja. Und das würde heute, wird das nicht mehr Lad Culture genannt, sondern wird eher so unter Toxic Masculinity, was auch schwer übertrieben ist. Also so dramatisch war es nun auch nicht. Aber das war natürlich eine Art von Ironie, die und auch teilweise Haut drauf Humor, der ist heute nicht mehr denkbar. Und die Jungs damals, die Loaded gemacht haben, haben alle Golf gespielt und haben sich irgendwann überlegt, Moment mal, wir sind Golfer und wir sind Magazinmacher. Wir haben aber noch nie in unserem Leben ein Golfmagazin gekauft. Warum eigentlich nicht? Ja, weil die alle scheiße sind, weil wir die so nicht wollen. Und dann haben sie gemerkt, ja, Moment mal, dann machen wir einfach unser eigenes, so wie wir uns das vorstellen. Und das hat natürlich damals, gar nicht beim Leser, aber natürlich in der Golfindustrie, das war schwierig, sagen wir es mal so, weil alleine die Tatsache, ganz egal, was die anhatte, dass da Frauen manchmal auf dem Titel waren, schon das ist ein Problem. Also selbst Frauen in Golfdress waren damals, wären auf einem klassischen Golfmagazin kaum denkbar gewesen. Kann man sich heute gar nicht vorstellen, aber es ist, also selbst eine Profigolferin wäre, es ist ganz, ganz selten nur, sowas gab es eigentlich nicht. Und von diesem Humor mal ganz zu schweigen. Deswegen, ich kann mich auch noch daran erinnern, ich habe damals angefangen, Golf zu spielen, so in der Studienzeit, fand den Sport einfach cool, aber habe einfach mein Medium nicht gefunden. Und irgendwann bin ich dann mal auf eine der frühen englischen Ausgaben am Bahnhofskiosk in Karlsruhe gestolpert und habe nach der zweiten Seite gemerkt, wow, das ist genau mein Magazin.
Ja.
Dass ich dann kurz später da arbeiten werde, hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber das war ein glücklicher Zufall. Aber da war schon, das war ein Zeitgeistprodukt damals. Und man muss sagen, von der Ausrichtung her, die Sprache ist noch ähnlich, aber das Golfpunk, was wir heute machen, ist natürlich sehr, sehr viel golfiger, als es damals war, und sehr viel weniger dieses draufhauen, aber jeden Witz mitnehmen. Das ist heute nicht mehr so. Aber ich glaube trotzdem, dass wir uns so eine gewisse Attitüde, die ganze Sache auch mit Humor zu nehmen und einfach unterhalten zu wollen, dass wir uns die schon bewahrt haben. Ja.
Frank?
Mich hat auch interessiert, denn als Publikation, ja, was weiß ich, vor 100 Jahren mit Time Magazine und sowas angefangen haben, das waren ja normalerweise immer Initiativen von irgendwelchen individuellen Unternehmern, und heute ist es ja mehr, dass es irgendwie auch Kapitalprojekte sind. Und mich hat halt interessiert, wer jetzt genau hinter Golfpunk steckt eigentlich.
Also Geld war da noch nie so wirklich, also man muss dazu sagen, in England war das Anfangsinvestment, waren, ich glaube, 2 Millionen Pfund von einem ehemaligen Premier League-Spieler, also ein Fußballer,
ne? Ja.
Der da einfach Geld reingehauen hat. Und Tim und seine Jungs, die haben natürlich da am Anfang Printjournalismus betrieben, wie man das wahrscheinlich beim Playboy 1970 gemacht hat. Also da wurden Gelder ausgegeben für Produktionen. Das ist heute, ich glaube, die haben tatsächlich einzelne Fotoshootings gemacht, die teurer waren, als was ich heute an Budget für ein ganzes Heft habe. Das Geld war relativ schnell weg, diese 2 Millionen. Und dann sind die auch schnell in turbulentes Fahrwasser gekommen, weil so brillant Tim und seine Leute als Magazinmacher waren. Und da hab ich die immer als große Vorbilder gesehen. So unbeholfen waren sie als Geschäftsleute. Und deswegen war die Geschichte des englischen Printmagazins leider eine relativ kurze. Das muss man wirklich sagen. Da war so viel Kreativpower da, aber so wenig Geschäftssinn, dass ja, das musste irgendwann, aber das musste relativ schnell über den Jordan gehen, die ganze Sache. Und bei uns ist es so, wir sind in Hamburg, hier zum damals noch war es der B&D-Verlag, wir sind dann relativ schnell in so ein bisschen größere Verlagsstrukturen gekommen damals und sind da einfach so mitgeschwommen. Das Heft hat immer genügend Geld verdient, um zu existieren. Damit ist man nicht reich geworden, aber es war auch immer so, dass es sich selber getragen hat. Und das ist heute eigentlich immer noch so.
Und entschuldige die Frage, und wenn du so alt wärst wie wir, und es geht um deine Liebe zu gedruckten,
ja,
Büchern und Magazinen. Ich meine, liegt es an deinem Alter oder liegt es daran, dass du glaubst, dass gedruckte Zeitschriften in der heutigen Zeit überhaupt noch notwendig sind?
Ob die noch notwendig sind, weiß ich nicht. Aber also bei mir war es natürlich so. Ich meine, ich bin Jahrgang 1980.
Hab ich noch nicht geheiratet.
Also ich bin schon noch, ich hatte noch eine analoge Kindheit und das Internet fing dann im Studium so richtig an. Also ich habe meinen ersten Internetzugang so ein Jahr vorm Abitur habe ich den bekommen, das weiß ich noch. Und bei mir war es so, ich war eine Zeit lang sehr aktiver Mountainbiker, bevor ich Golf gespielt habe, so in der Anfangszeit von Mountainbiken und auch dazwischen dann noch mal ein paar Jahre Skateboarder. Und da waren eben damals das Bike-Magazin oder das Monster-Skateboard-Magazin, das waren die einzigen Medien, über die man sich bei so Rand-Fun-Sportarten darüber informieren konnte, was denn eigentlich so los ist. Denn wie beim Golf auch, Golf findet in England und in Amerika statt, da gibt es keine ernstzunehmenden deutschen Medien, wo ich mich informieren konnte über was in der großen, weiten Welt passiert. Und so war es beim Mountainbiken und beim Skateboarden auch. Da waren diese Zeitschriften das Ding nach außen. Das ist heute natürlich anders. Heute gibt es YouTube, heute gibt es das Internet. Das ist ein bisschen anders. Ich glaube aber schon, dass bei einer sehr, sehr visuellen Sportart, und das ist Golf nun mal, also der Golfplatz an sich ist, wenn es denn ein guter ist, eine sehr, sehr spektakuläre Landschaft. Und da geht man ja auch hin, weil ihm diese Landschaft gefällt. Und ich glaube schon, dass das besser transportiert wird in einem relativ großformatigen Magazin, wie unseres das ist, als auf einem kleinen Handybildschirm. Also da ist es schon ein Unterschied. Und ich sehe uns jetzt gar nicht so als irgendwie Konkurrenz zu gewissen Online-Medien. Wir sind nicht diejenigen, die schnelle News verbreiten oder so. Dafür ist unser Magazin nicht da. Wir sind im Prinzip das, was im Musikmarkt der Vinylmarkt ist, der nicht klein ist. Es gibt noch eine Menge Leute, die ihre Musik gern auf Vinyl hören. Und wenn sie unterwegs sind, trotzdem das iPhone nehmen, um da Spotify zu streamen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Analogie, wie bei uns das funktioniert. Also der Leser, den wir haben, der freut sich schon drauf, dass sechsmal im Jahr dieses Ding im Briefkasten liegt oder am Kiosk. Denn dann kann man sich auch mal so ein bisschen entschleunigt hinsetzen und da durchblättern und ja, nicht dieses alle 3 Sekunden ein neues Bild von Latz geknallt bekommen. Das ist einfach eine andere Art und Weise, Medien zu konsumieren. Und ich glaube, der Markt wird kleiner, das ist überhaupt keine Frage. Aber den gibt's und der hat eine Berechtigung, definitiv.
Also ich glaube, Marc, wir können sagen, dass einer, der sich alle 2 Monate drauf freut, ist Christian Althaus. Da haben wir am Wochenende drüber gesprochen.
Ja.
Aber Marc, du hast ja vor nicht so langer Zeit gesagt, dass hochqualitative Texte gehören einfach auf Papier. Und wir haben
Immer
uns
wieder
auch,
zitiert mit
ja,
diesem
das ist also einer der besten Sprüche, außer Frank hast du was Kurzes. Das war mein anderer Lieblingsspruch. Marc, wir haben uns auch darüber unterhalten, dieses Papier, die Qualität vom Papier wird edler und das ist eine ganz andere Sache, nicht? Als es früher war mit diesen Zeitschriften.
Ja, ich glaube, dass wie Jana auch sagt, es gibt so eine Entschleunigung, die in so einer Zeitschrift liegt. Es gibt so die Möglichkeit, selbst drauf zu gucken, selbst zu bestimmen, wie lang man dieses Bild anschaut. Es ist tatsächlich Schmökern im besten Sinne auch. Und ich weiß nicht, wie sehr glaubst du, sind das Sammelstücke, die ihr herstellt? Werden die gesammelt? Kriegst du Feedback? Weißt du,
Wir
ob
haben tatsächlich, weil ich, wie gesagt, alle habe hier
ja.
natürlich. Wir haben in der 100. Ausgabe haben wir Leute gefragt, wer hat alle 100? Schickt uns mal Beweisfotos. Und da kamen wirklich mehr, als ich gedacht habe. Also das
Cool.
waren schon, das war, also 20, 25 Leute haben uns tatsächlich Fotos geschickt von ihren Sammlungen. Wo ich habe es jetzt dann auf dem Bild nicht durchgezählt, aber es sah zumindest nach sehr, sehr vielen aus. Ja. Also wenn sie nicht alle haben, haben sie zumindest 90% oder so, würde ich sagen, ja.
Darf ich fragen, wie hoch ist eure Auflage? Wie viele Abonnenten habt ihr?
Die Abonnenten, ehrlich gesagt, weiß ich im Moment nicht. Die gedruckte Auflage ist 36.000.
Das ist nicht wenig eigentlich, ne?
Ja,
Besonders Special Interest
schön.
Magazine. Ja.
Ja, es ist, also ich habe mal kurz zwischendrin, als es diese Verlagsquerelen gab, war ich mal ein halbes Jahr weg. Da habe ich kurz in Berlin bei der FHM gearbeitet, als es die noch gab. Und das war natürlich auch, da habe ich mal gemerkt, was es bedeutet, wenn man so einen General Interest Titel macht und wenn es da wirklich Fluktuationen in den Verkäufen gibt. Also da war natürlich, wer vorne drauf ist, dann hat man mal 50.000 Hefte mehr oder weniger verkauft. Und es war natürlich, wenn es dann weniger war, ein Grund für den Chefredakteur bei der Verlagsleitung vorzusprechen. Und das war kein angenehmes Gespräch. Sowas gibt es bei Golfpunk nicht, weil ich merke schon, wir haben da eine sehr loyale Leserschaft und die Verkaufszahlen am Kiosk wie auch unsere Abozahlen. Soweit ich, wenn ich mal einmal im Jahr was davon höre, die liegen da wie ein Brett. Also wir haben eine sehr loyale Leserschaft und die kauft dieses Heft. Da ist es dann relativ egal, ob jetzt Tiger Woods oder ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber ob da Florian Fritsch auf dem Titel ist. Sorry, Florian. Also nur um mal
Wir geben es weiter.
ja, es ist
Wobei, eigentlich ist es ganz schön zu sagen, es ist egal, ob Tiger oder Florian drauf ist, wir verkaufen uns super. Also in einem Satz mit Tiger
natürlich,
genannt zu werden, wird ihm nicht schaden.
das macht auch meinen Job deutlich leichter, will ich gar nicht mal sagen, aber dass man da nicht drauf gucken muss. Also jetzt am Freitag kommt ja unsere erste Ausgabe raus für dieses Jahr und da haben wir jemanden auf dem Titel, der eben kein Profigolfer ist. Was bei anderen Titeln sicher undenkbar wäre, so jemanden auf dem Titel zu nehmen. Aber wir können das machen, weil wir sagen, genau das ist Golfpunk und das sind die Geschichten im Golf, die uns interessieren. Und in dem Fall ist es Paul Ribke und dessen Geschichte, als ich ihn getroffen habe, da habe ich gedacht, ich mache eine Doppel Doppelseite drüber, als ich diesen Winter in Kalifornien war. Und dann hatten wir so eine geile Runde und er hat so geile Sachen erzählt, auch aus seinem Golferleben raus, dass ich dann am Ende des Gesprächs gesagt habe, hey, pass mal auf, wenn du uns jetzt noch ein geiles Bild lieferst, dann packen wir dich auf den Titel, weil die Story einfach geil ist. Und das ist schon cool, dass man sowas machen kann, wenn man jetzt größentechnisch nicht drauf angewiesen ist, aber ja, auch die sechsstellige Zahl an Heften, die man druckt, zu verkaufen. Das ist bei uns natürlich ein bisschen was anderes, weil, wie gesagt, die Zahlen immer relativ gleich sind, was meine Arbeit ein bisschen angenehmer gestaltet.
Hat euch schon mal jemand gebeten, auf der Titelseite zu erscheinen?
Mit Sicherheit über Umwege.
Also nicht so direkt. Ich meine, vor allem, also es ist auch wirklich so, wenn wir jemanden anfragen und dann machen wir das schon mit von Anfang an sagen, hey, wir wollen mit dir eine Titelgeschichte machen. Und also es ist jetzt eigentlich selten so, wie es jetzt beim aktuellen Heft passiert ist, dass wir, während wir eine Geschichte produzieren und eigentlich davon ausgegangen sind, dass sie kleiner wird, so davon überzeugt sind und denken, das ist eine geile Sache, dass wir das dann praktisch live vor Ort auf eine Titelgeschichte upgraden. Das passiert jetzt eher selten. Aber es gab natürlich schon mal, es gibt immer mal wieder eine Anfrage von einem Sponsor, von einem Golfer, also die Schlägersponsor XY, der mal seinen neuen Shootingstar irgendwo auf dem Titel sehen will. Oder wenn man den dann interviewt und dann kommt schon mal die Anfrage, hey, da könntet ihr doch auch einen Titel draus machen. Der Junge sieht doch, oder das Mädel sieht doch cool aus, das ist der neue Superstar und so weiter. Sowas gibt's, aber also jetzt nicht vehement, das nicht.
Also ich hätte nicht die geringste Scham, irgendwie zu fragen, ob wir nicht vielleicht auf die nächste Ausgabe der Golfbank kommen könnten. Also ich
würde das glauben. Es ist immer eine Frage der Geschichte. Wenn die Geschichte gut ist, warum nicht?
Cha-ching.
Frank?
Ja.
Okay. Weil ich würde gerne nochmal so auf diese, ich habe das vorher so ein bisschen in diese Asterix-Ecke geschoben, was nicht despektierlich gemeint gewesen ist, sondern ihr seid ja quasi die Überlebenden von 14 internationalen Ausgaben und ihr habt euch da auf diesem Markt platziert. Ihr habt in einem sehr konservativen, sehr aufgeteilten deutschen Markt eine Position eingenommen, die nicht negiert werden kann und die tatsächlich das Mutterhaus überlebt hat, also oder die Mutterausgabe überlebt hat.
Ja, mittlerweile sind wir ja die Mutter, weil wir haben ja die Europa-Lizenz gekauft, also unser Verleger. Das heißt, wir sind die Inhaber jetzt er ist der Inhaber von Golfpunk in ganz Europa. Also wenn jemand versuchen wollen, irgendwo in Europa,
kommen wir zu
ja schon mit uns sich einigen, was mit Sicherheit nicht allzu schwierig wäre. Aber ja, also bei uns war, glaube ich, ein bisschen das Glück, dass wir von Anfang an relativ fähige Leute im Hintergrund hatten, die sich ums Geschäftliche kümmern, was die Engländer definitiv nicht hatten. Da fahre ich jetzt keinem vor den Karren, wenn ich das behaupte. Das war einfach so. Die englischen Kollegen haben in den ersten 2 Jahren das Geld wirklich mit Kanonen zum Fenster rausgeschossen, was man dem Heft auch angesehen hat. Deswegen war das Heft auch geil. Ja? Ja. Aber es war natürlich nicht durchhaltbar, ja, auf keinen Fall. Und da hatten wir schon das Glück, dass das bei uns nicht so ganz krass war und dass wir auch kurze Durststrecken finanzieller Natur durchstehen konnten, weil eben der Verlag da war.
Heißt aber, dass der deutsche Golfer, so schlecht wie ihn auch immer gerne mal beleumunden, tatsächlich, wenn man das jetzt nur an dem Erfolg der Zeitschrift messen würde, wirklich aufgeschlossener neuem gegenüber oder einem anderen Golf gegenüber ist als viele andere? Oder glaubst du, Golfpunk hätte überlebt, wenn die Jungs ein bisschen mehr Ahnung von Geschäft in Großbritannien gehabt hätten?
Das glaube ich schon, ehrlich gesagt, ja. Aber zumindest länger. Also das war auch ein bisschen in England ein Zeitgeist-Titel. Ob der heute noch funktionieren würde, weiß ich nicht, weil der Wind ja schon ein bisschen gedreht hat. Also die hätten sich auch so verändern müssen wie wir. Also in der Ursprungsform hätten die sich ja nicht überlebt. Aber klar, ich merke das hier auch, man muss jetzt gar nicht so sehr auf diese, wir sind anders oder oder wir sind hier jung und cool und so. Ja, das haben wir immer versucht und zu großen Teilen, glaube ich, auch geschafft. Aber also ich sag mal ganz, ganz unbescheiden, ist einfach eine Qualitätsfrage. Ja. Und wenn man ein gutes Heft macht, dann wird das auch angenommen. Und das war bei den Engländern von Anfang an so. Und ich glaube, das war bei uns auch so, dass wir uns da qualitätsmäßig nie gegen die Konkurrenz im eigenen Land verstecken mussten. Und nicht jeder Golfer in Deutschland ist ein potenzieller Golfpunk-Leser. Das wollen wir auch gar nicht. Also dafür sind wir schon ein bisschen zu speziell. Aber dass es den Markt gibt, das ist überhaupt keine Frage. Also ich meine, da gibt's die Jungs aus München, die mit ihren Golfbällen den Golfmarkt fast weltweit aufgerollt haben.
Weiß.
Genau. Mhm. Die da ein bisschen aus einer ähnlichen Attitüde raus. Nun haben die ein Produkt, das man unbedingt braucht, um Golf zu spielen. Das ist was anderes als ein Magazin. Aber dass es da einen gewissen Durst nach etwas jüngeren und cooleren Marken gibt im Golf, das ist unbestritten. Also da bin ich absolut überzeugt von.
Wer sind denn eure Konkurrenten jetzt in Deutschland? Gerade auf dem deutschen Markt in der Print-Abteilung. Golfmagazin kenne ich, gibt es da noch andere?
Also ich, ganz ehrlich, ich sehe für unser Feld beim Leser, sehe ich keine Konkurrenz. Da haben wir unsere Nische und natürlich haben wir Konkurrenz, was Marketinggelder angeht. Mhm. Also das ist ja auch kein Geheimnis, als Special Interest Titel, egal ob es im Golf ist oder in irgendeiner anderen Sportart, kann man allein durch Kioskverkauf nicht leben. Das funktioniert einfach nicht in Deutschland. Ja. Also wir sind natürlich auch auf Anzeigengelder aus der Industrie und aus dem Markenbereich angewiesen. Und da haben wir natürlich Konkurrenz. Also es gibt das Golfmagazin, Golfjournal gibt es ja nun nicht mehr. Es gibt die Golf Time noch aus München. Und es gibt ein paar größere Online-Publikationen. Mhm. Und aber auch sowas wie Sky, die natürlich von Callaway, Titleist und wie sie alle heißen, Geld für Fernsehwerbung bekommen. Das ist natürlich derselbe Topf, an dem wir auch partizipieren wollen, nämlich die Marketingbudgets der großen Golfmarken, ganz klar.
Die Entwicklung von den Marketing-Dollars oder Euros, wie siehst du die? Ist das, ich meine, es ging ja da sehr rasch in Richtung digital und Social Media und so weiter. General Motors, ich weiß ich, 80 Millionen im Jahr, als es anfing, für Facebook und Instagram ausgegeben. Siehst du die Entwicklung weiter oder ist das sich ein bisschen das so ausgelevelt, so auf einem Plateau, die
Social Natürlich Media? Merkt man, dass mehr Geld in Online geht. Das ist ja auch, also es ist ja auch logisch. Aber es sind immer noch Budgets da, die für Print, gerade in so einem relativ alten, konservativen Sport wie Golf, da gibt's das noch und da hat das auch seine absolute Berechtigung. Wir haben zwei Modemagazine noch bei uns im Haus, die eher so für jüngere Mädchen und jüngere Frauen gemacht sind. Also ich sag mal so um die 20 rum sind die beiden von der Zielgruppe her, so von 18 bis 28 vielleicht. Und da ist die Konkurrenz aus dem Netz und von Influencern und so natürlich viel, viel, viel größer als bei uns. Da leben wir noch auf einer analogen Insel der Glückseligkeit in Deutschland, weil der Golf-Influencer an sich englischsprachig ist und nicht deutschsprachig. Und das tut uns jetzt nicht gerade weh, dass das noch so ist, dass Deutschland in der Hinsicht ein Entwicklungsland ist.
Influencer funktionieren auf Deutsch nicht, hast du gerade gesagt?
Eher schwierig.
Also ich meine,
die Reichweiten, die gewisse Engländer und Amerikaner, kann man als Deutscher schon allein der Sprache nicht wegen erreichen. Das geht nicht.
Ja. Marc?
Quick line?
Let's go.
Jan, Quicklein. Immer neun, niemals schnell. Das liegt in der Natur der Geschichte. Ich stelle Fragen, du antwortest. Kannst nachdenken, kannst auch nicht nachdenken. Nichts wird wehtun. Die Golfgeschichte ist voll mit vielleicht doch. Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten, Individualisten und Freaks. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen
mit deinen
Kunden genannt werden. Mehrfachnennungen ebenfalls sind erlaubt.
Der erste große Golfer, den ich mal getroffen habe, das war noch vor meiner Golfpunk-Zeit, und der mich auch sehr beeindruckt hat und der einfach eine Coolness hatte, wie es selten gab im Golf, war Seve Ballesteros. Und das ist, glaube ich, das ist schon so einer, wo ich sagen würde, da ist die Attitüde da, die mir im Golf gefällt. Also deswegen, Seve Ballesteros wäre da, glaube ich, der Mann.
Nach 18 Loch und ja, ich kann dem absolut zustimmen. Ich habe ihn nur ein einziges Mal erlebt und das bei seiner letzten Open.
Wurde auch, glaube ich, zum ersten Mal jetzt genannt in diesem Zusammenhang.
Ich finde das eigentlich ganz schön. Wobei er fiel immer, wir haben so eine etwas ähnliche Frage, wo so, stell mal deinen Lieblingsflight zusammen und da kommt Seve immer wieder auf. Aber ja, es ist ein extrem beeindruckender Mann. Nach 18 Loch und zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, nochmal schnell 9 Loch zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Nach 18 Loch nochmal 9 zu spielen ist völlig sinnlos, wenn dann nochmal 18 spielen. Also ich mache auch selten 18 Loch-Golftage. Wenn ich auf den Golfplatz gehe, dann sind das ja nicht immer 36 Loch. Allein schon, weil die Anreise zu meinem Heimatclub von meiner Wohnung hier 3 Stunden dauert. Und wenn ich da mal hinfahre, dann spiele ich auch 36 Loch und fahre abends wieder heim.
Nenn uns mal deinen Heimatclub, bitte.
Der ist auf Sylt. Das ist an der Südspitze von Sylt. Und wenn man da schon hinfährt...
Darfst du ihn auch nennen? Wir sind quasi werbefrei. Ja,
auf jeden Fall. Das ist der Golfclub Budersand auf Sylt. Ja. Und ich wohne hier in Hamburg, unweit vom Bahnhof Altona. Und der Zug fährt von hier direkt nach Westerland. Und ich nehme den im Sommer schon oft früh morgens um 5, fahre nach Sylt, spiele 36 Löcher und fahre abends wieder heim. Das kommt schon sicher eine zweistellige Zahl im Jahr vor, dass ich das mache.
Das ist auch wirklich, finde ich, eine der schönsten Arten, überhaupt Golf zu spielen. Also A, auf einem Linksplatz, B, 36 Loch. Also die Vorstellung rauszugehen, auf dem ersten Loch zu stehen, zu spielen, Mittagessen zu gehen und nachmittags dann nochmal raus zu dürfen, das ist schon was. Ich finde, das zeichnet die erste Runde auch schon komplett in einer ganz anderen Farbe, weil man auch weiß, dass man nochmal raus
darf. Ne? Absolut. Und wenn man weiß, an Loch 16, hier lag ich vorhin und jetzt liege ich da, das ist schon cool. Ja. Also wir haben so ein unser Lieblingsplatz, also hier in der Redaktion, wo wir immer gerne hingehen, ist mitten in Polen, im absoluten Niemandsland. Und da haben wir es auch tatsächlich schon geschafft, 4 Runden am Tag zu spielen. Und zwar laufen. Ja. Der ist relativ kompakt und das funktioniert. Und das sind keine anderen Spieler, weil es eben mitten in Polen ist. Da hat man keinen Verkehr. Und dann ist, wenn der Platz leer ist, 18 Löcher, ist er gar nichts. Da ist man gerade mal warm, finde ich.
My kind of man.
Ich kann das nicht.
Eines meiner Lieblingsturniere ist auch hier in Hamburg, im Hamburger Golfclub, gibt es ja einmal im Jahr den Hulopo, das sind 100 Löcher.
100 Löcher am Tag, genau.
Das sind 5 Runden und 10 Löcher. Das ist dann schmerzhaft am Ende, ich habe es auch schon mitgespielt, das tut wirklich weh, aber man kommt da auch in andere Sphären des Golfspiels. Man spielt beschissen, muss man nicht, aber es macht einen Riesenspaß.
Aber das ist auch kein Score-Turnier. Das ist ein Turnier, glaube ich. Ist es nicht eins dieser Turniere, wo es quasi auch um Charity geht hauptsächlich?
Nein, das ist ein absolutes Score-Turnier. Da wird Zählspiel, da ist nichts mit Stableford. Und da hängt auch die Plakette im Clubhaus von dem Typen, der irgendwann in den 90ern, glaube ich, den Turnierrekord. Und der ist irgendwie zweistellig unter Par.
What? Bei 100 Löchern. Was? Bei 100 Löchern?
Das ist eine golferische Leistung. Da habe ich mehr Respekt vor als von einem Major Six, muss ich wirklich sagen. Weil kein Profi der Welt ist in der Lage im Moment, also es ist ein Tourprofi, 100 Löcher an einem Tag zweistellig unter Par zu spielen. Das kann keiner, garantiert nicht.
Also das ist eine ziemliche Leistung.
Absolut.
Also absolut.
Weil da darf man 100 Löcher, darf man sich kein Doppelbogey leisten, sonst wird das nichts.
Ja. Ich finde die Antwort übrigens, 9 Löcher nach 18 Löcher lohnen sich nicht, wenn schon 18. Das ist schon ein Klassiker.
Ich warte dann auf der Terrasse.
T-Shirt-Material. Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
Wenn das zählt, das war mit Sicherheit irgendein ganz pixeliges Computerspiel, nehme ich mal an, in den 90ern, wo so ein kleines Mannequin dann Ball geschlagen hat. Meine erste wirkliche Golferfahrung mit Golfschläger in der Hand, da kann ich mich auch noch dran erinnern, ja klar. Ja.
Und was war's?
Das war sogar gefährlich. Das war in einem Park in Karlsruhe, in meiner Heimatstadt. Das war so ums Abitur rum, würde ich schätzen. Da sind wir auf die Idee gekommen, uns einfach irgendwo aus irgendeinem, da gab es glaube ich bei Karstadt Sport oder so, gab es so im Ausverkauf Golfschläger für 20 Mark damals das Stück. Und dann haben wir uns dann 7 Eisen gekauft und ein paar Bälle und sind da in den Park gegangen, haben einfach Bälle, haben natürlich nicht getroffen, aber wenn er dann mal geflogen ist, dann haben wir fast eine Frau und ihr Kind im Kinderwagen getroffen, also es war sehr, sehr haarig. Und wir haben dann schnell gemerkt, das macht man besser nicht im Park, weil wir völlig ahnungslos waren, dass ein Golfball auch ein Geschoss ist, ist uns damals gar nicht in den Sinn gekommen. Wir haben aber schnell gemerkt, dass es Spaß macht. Und dann sind wir auf eine Driving Range gegangen, noch mehr Spaß gemacht. Und dann haben wir schnell gemerkt, dass das muss man dann richtig machen. In Deutschland muss man natürlich eine Platzreife machen. Und ja, das ging dann auch relativ schnell. Und dann haben wir angefangen, Golf zu spielen.
Und so wurde Crossgolf geboren.
Das haben wir, damals gab es Crossgolf. Wir haben gedacht, das versuchen wir jetzt mal. Haben aber, wie gesagt, beim ersten Mal Versuch im Park gemerkt, nee, das ist scheiße, das macht überhaupt keinen Spaß. Und Golf, da muss man schon auf den Golfplatz gehen für. Das hat nicht vielleicht eine halbe Stunde gedauert, bis die Lernkurve durchschritten war. Und dann haben wir, und seither bin ich nicht mehr in den Park gegangen.
Seitdem hast du dich nochmal irgendwie mit dem Crossgolf auseinandergesetzt, nicht nur schreiben, sondern vielleicht auch hast du es nochmal probiert?
Es gab mal vor vielen Jahren so eine Crossgolf-Weltmeisterschaft in Deutschland. Da wollten wir eigentlich hinfahren und eine Story drüber machen. Das war dann aber auch irgendwie weit weg von hier und ist dann nicht zustande gekommen. Nee, also ehrlich gesagt nicht, nee.
Also ich habe es dieses Jahr zum ersten Mal gemacht mit den amtierenden Weltmeistern, übrigens Deutschland dieses Jahr. Es macht riesig Spaß. Es ist was komplett anderes.
Ja, ja, klar.
Es hat viel mit Golf zu tun, so, ja. so von so einer Ursprungsidee, aber es ist natürlich auch alles mit weichen Bällen und Safety first und so, aber genau. Auch mit dem einen oder anderen Bier. Also es ist schon eine ziemliche Gaudi. Also wenn du eine Regel ändern könntest, welche wäre das?
Eine Golfregel? Wir spielen eigentlich, wenn ich mit Freunden spiele, das gibt ganz, ganz selten Regeldiskussionen. Das Einzige, was, glaube ich, jeder Profi sagt, was jetzt für uns auch unwichtig ist, aber was ich wirklich so sehe, wenn man jetzt im Turnier ist und man hat einen guten Abschlag des Fairway runtergemacht und der Ball liegt in einem alten Divot, den sollte man rauslegen dürfen. Weil man hat ja das gemacht, was man machen soll, nämlich man hat die Spielbahn getroffen. Also eine Divot-Lage im Fairway sollte man einen Free Drop bekommen. Das ist... finde ich.
Frank, wir könnten eine Sondersendung alleine zu diesem Thema Divot-Lagen machen, weil wir haben so viele unterschiedliche Meinungen gehört und es gibt ganz starke also Leute, die sagen, ja, auf jeden Fall besser legen und dann gibt es Leute, die einfach...
Ich meine, das haben wir schon öfters gehört. Ja. Und da würde ich also organisiert gegen angehen.
Was, das ist keine Regel, aber was... spitzenmäßig ist in Golfnationen wie England oder so, dass es dezidierte Tage gibt, an denen keine Vierer auf den Platz gehen. Das war kurz nach Corona so und das war eine goldene Zeit im deutschen Golf und es sollte in Golfclubs so einen Zweier-Dienstag oder irgendeinen Wochentag von mir aus, wo es keine Vierer-Flights gibt und diese ätzenden 5-Stunden-Runden, weil man hinter so einem Betonvierer, wie die hier genannt werden, festhängt, dass es das einfach nicht gibt, das wäre eine tolle Sache. Das ist jetzt mehr eine Etikette-Sache oder eine Club-Sache, aber das wäre spitzenmäßig, wenn es sowas gibt. So ein Tag, wo man weiß, eine Golfrunde dauert 3 Stunden maximal und nicht länger.
Ich kann absolut das nachvollziehen, was du sagst, weil wenn man schnell spielt, kann man 2x18 locker spielen. Ne?
Locker, klar.
Diese Frage gilt es zu beantworten. Du hast die Clubmeisterschaft auf deiner Anlage gewonnen oder in deinem eigenen Club, den du gegründet hast. Da reden wir gleich nachher drüber. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Und welches Lied, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel zu viel getrunken hast?
Also, mich will niemand singen hören. Das,
ja, das sagen alle.
Aber als ehemaliger Oasis-Ultra, was ich mal war in den 90ern, wäre das mit Sicherheit ein Oasis-Song. Das, klar, dann erstes Lied, erstes Album, Rock'n'Roll Star Oasis wäre das erste und das letzte Lied am Abend.
Oh, einmal.
Ja, klar, wenn schon.
Double dipping. Oasis Double Dip.
Nice.
Oasis ist
Oasis kommt, ja.
Ja, kommt etwas vor.
Bei unseren etwas jüngeren Gästen.
Wenn du dein ganzes Leben lang nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre das? Mehrfach Antworten sind nicht erlaubt.
Ich kann da wählen, was ich will, weltweit.
Klar.
Also mein Lieblings-Golf-Club, der hat ist ein bisschen eine Cop-Out-Antwort. Das ist, die haben zwei Golfplätze, die beide sehr gut sind, aber die angenehmste Golfanlage auf der Welt ist Sunningdale, der Sunningdale Golf Club in London. Das ist so Golf, wie es cool, also geiler kaum sein kann. Und wenn man nur noch einen Club hätte, auf dem man spielen kann und dort Mitglied ist natürlich, dann wäre es der.
Ist es nicht so, dass man einen Hund mitnehmen muss in Sunningdale?
Nee, man darf, aber man muss nicht, um Gottes
Willen. Ja, die hatten, ich habe irgendwie was gelesen, als ich mal einen Artikel über Hunde auf dem Golfplatz geschrieben habe. Dass man in Sunningdale gerne mal Gäste fragt, wenn sie dann bitten, ob sie vielleicht mitspielen dürfen oder gefragt, selbstverständlich dürften sie mitspielen, wenn sie denn einen Hund dabei
hätten. Also die sind sehr, sehr liberal, was Hunde angeht, das weiß ich. Aber als ich das letzte Mal da war, haben wir keinen einzigen Hund gesehen. Also
ich glaube, es gibt ein Menü im Halfway House in Sunningdale für Hunde.
What? Das kann gut sein, ja.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ja, das glaube ich, ja.
Aber man beschäftigt sich ja schreibend manchmal mit den abstrusesten Sachen und ich glaube, darüber bin ich
dann. Ja. Wow. Das ist auch ein legendäres Halfway House und das glaube ich, ich meine sogar mich noch daran zu erinnern, dass da so ein kleiner Bereich ist, wo diese ganzen Schalen rumstehen, ja.
Genau. Ja, die haben, aber es ist auch wirklich ein legendäres Halfway House.
Absolut.
Ne? Das ist der wirklich, wirklich großen, so vergleichbar mit North Berwick oder so. Ja. Nicht North Berwick, Royal Donagh. Bier auf dem Golfplatz, ja oder nein?
Ich bin kein großer Biertrinker. Also ich trinke auch während der Runde, nee.
Kart oder Laufen?
Auf jeden Fall Laufen. Karts. Wenn ich einen Golfplatz besitzen würde, gäbe es da keine Karts. Die wären schlichtweg verboten.
You're my kind of person.
Und zwar gar nicht, weil die da rumfahren, sondern Kartwege nerven wie blöde. Wie viel Kartwege man so in seiner Golflaufbahn trifft und der Ball springt sonst wohin. Und es ist meistens, dass er wohin springt, wo er nicht hinspringen soll. Das ist schon noch viel. Und ein Golfplatz ohne Kartwege ist ein besserer Golfplatz, ganz objektiv gesagt.
Tragen oder ziehen? Hat sich
klar. Tragen.
Tragen, ja. Musik auf der Range, ja oder nein?
Wer das will, also ich brauche es nicht, weil ich kann zum Beispiel auch zum Joggen keine Musik hören, weil ich habe mein Leben lang, bis ich in eine kleine Wohnung gezogen bin, ich habe Schlagzeug gespielt und ich kann nicht mich vom Rhythmus, wenn irgendeine Musik läuft, loskoppeln. Deswegen beim Laufen kann ich auch nur Podcasts hören, weil der Rhythmus von, dann müsste ich das Tempo ändern und ist es beim Golf ähnlich. Der Golfschwung hat ja auch einen Rhythmus. Deswegen bei mir funktioniert das nicht so ganz. Aber wer Musik hören will auf der Range, bitte. Also es gibt ja auch Kopfhörer, ne?
Dein schlimmstes Golferlebnis?
Ich wäre mal im Golfclub Konstanz. Da sind wir noch darauf aufmerksam gemacht worden, dass es ein Loch, was weiß ich, wie viel, einen sehr steilen Abhang gibt und den sollen wir nicht mit dem Kart runterfahren. Und das haben wir echt verpennt. Das war gar nicht Absicht. Wir sind dann aber da runtergefahren. Das Gras war nass. Und da war kurze Todesangst, muss man wirklich sagen. Weil das hätte wirklich sehr, sehr übel ausgehen können. Sehr glimpflich ausgegangen. Aber da hätte es schlimmste Verletzungen geben können. Denn so ein Golfkart ist sehr, sehr schwer. Und wenn man da rausfällt und das Ding fährt über einem drüber, was um ein Haar passiert wäre, ouch, das kann ganz bitter nach hinten losgehen.
Ja, das Internet ist ja voll mit solchen Videos, ne?
Ja, was ist das?
Okay, hier, für denjenigen, der, von dem ich behaupten würde, erkennt den deutschen Golfer relativ gut. Nenne drei Dinge, für die sich deutsche Golfer am meisten interessieren. Come on.
Ballangeln. Das ist ein sehr deutsches Phänomen. Trolleys, die mehr kosten als ein Gebrauchtwagen, also ein gebrauchtes Auto. Und aber gleichzeitig sehr billige Bälle spielen.
I'm subscribing to this magazine.
Das ist wirklich sehr schön gesagt, weil wie aus der Pistole geschossen.
Ja, ja.
wie aus der Pistole geschossen.
Angler im Kopf.
Klare Haltung. Und ich glaube, ich habe selbst neulich gesagt, Ballangeln gehören verboten und sind wirklich also eine Schande, sowas zu besitzen.
Bei uns würde nie jemand in der Redaktion arbeiten, der eine Ballangel besitzt.
Aber ist es nicht irre? Es gab so eine Zeit, wo man von nicht golfenden Freunden Golfgeschenke bekommen hat. Die gingen dann irgendwie Golfhaus irgendwie und sagten, ich habe einen Freund, der hat gerade angefangen, Golf zu spielen. Und dann kam der entweder mit dem Golfkalender vom Paar-Verlag von Ralf Dörnte zurück und hatte den zu Weihnachten geschenkt, oder hat er eine Ballangel mitgebracht. So dass ich tatsächlich mehrere Ballangeln besitze, die alle im Keller vor sich hin schmoddern.
Es ist aber unglaublich, dass ganz wenige Nicht-Golfer, die Golfer beschenken wollen, sich nicht darüber im Klaren sind, dass es die einfachst zu beschenkende Gruppe überhaupt ist. Schenkt ihnen einfach Golfbälle und die sind happy. Also eine Packung pro V1 und jeder freut sich drüber. Es gibt keinen Golfer auf der Welt, der sagt, pfui, damit kann ich nichts anfangen.
Bestimmt.
Ja, sehr gut. Du hast Ballangeln?
Ich glaube, ich habe mehrere.
Beziehung mal überdenken hier.
Ja, also ich habe mehrere. Also ich könnte wahrscheinlich welche bei eBay reinstellen. Ich habe die tatsächlich.
Ja. Der Stand mit den Lake Balls bei der Rheingolf, der war auch sehr beliebt.
Also der Lakeball-Stand bei Ralf. Ja, ich meine, das ist auch ein toller Stand, weil das ist auch
farblich sortiert und so weiter, und rosa so. Und so, ja.
So viele rosa Bälle und so. Hast du für deine Tochter welche mitgebracht?
Habe ich nicht.
Habe
ich nicht.
Jetzt geht die Live-Tour wieder los. Wie stehst du zur Saudi-Tour? Und was bedeutet diese Disruption des Spieles für die Golfwelt? Als Journalist kannst du, also wenn du sagst, ich will halt mich persönlich da überhaupt nicht äußern, dann wirst du halt...
Nö, also mir gibt das gar nichts. Ich bin da sehr kontra eigentlich. Und zwar aus dem ganz simplen Grund, da dieser Versuch, hier ein neues Business aufzuziehen, das Produkt für den Golffan, der das gerne im Fernsehen sehen wird, einfach per se schlechter macht. Dadurch, dass hier eine Szene, die eigentlich bisher relativ homogen war, schlichtweg geteilt wird. Die Tatsache, dass ich Cam Smith und Dustin Johnson nicht mehr sehen kann, wie sie sich mit den besten Spielern der Welt messen und zu denen gehören gerade die beiden ja noch, das ist einfach schade. Und das macht das Produkt, was ich als Fan gern im Fernsehen anschaue, definitiv schlechter.
Guckst du einen Liv Golf?
Nee. Ich habe mir das erste Turnier angeschaut, aber Liv Golf ist für mich sowas wie wenn man jetzt Hardcore Eiskunstlauf-Fan wäre. Liv Golf ist Holiday on Ice.
Es ist wie Wrestling,
World Wrestling. Wenn man sich einfach Leute anschauen will, die einen guten Golfschwung haben, okay, aber der Wettkampfgedanken, den kann ich da nicht erkennen. Aber das wird mittlerweile auch auf der PGA-Tour ein Problem. Es gibt dann auch irgendwann Summen im Sport, da wird es dann unanständig, finde ich. Also, dass Profigolfer, die Weltklasse Golf spielen, extrem reich werden, ist alles schön und gut. Aber wenn es dann heißt, hier Jahrespreisgeld von 60 Millionen Euro, denke ich mir als Fan, will ich das wissen? Eigentlich nein, weil du schlägst gegen einen kleinen weißen Ball und du machst das gut, das sollst du schön für entlohnt werden, aber es gibt irgendwo Summen, die sich nicht gehören und die sind jetzt bei den ersten LIV-Antrittsgeldern, die da gezahlt worden sind, deutlich überschritten, denn die
250
Millionen oder die 200, die da kolportiert werden für Phil Mickelson, kein Golfer auf der Welt ist dieses Geld wert. Das ist nicht wirtschaftlich zu erklären. Und das geht nur, wenn man Monopoly-Geld hat. Und von daher muss ich mir das als Fan eigentlich nicht antun, finde ich.
Es ist auch interessant, wie sehr sich die Fans, also es gibt natürlich, werden in den sozialen Medien ja die Gespräche ja immer noch geführt und da gibt es immer wieder diejenigen, die sagen, ja, ist ja egal, woher das Geld kommt und ich würde das auch machen, wenn man mir so viel Geld für viel weniger Arbeit geben würde. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Leute offensichtlich dann doch so einen Kompass in sich tragen und feststellen, dass das Geld eigentlich schmutzig sein muss, weil es einfach so viel ist. Es ist
so much, dass es schon dirty sein muss, habe ich das
Gefühl. Das hat gar nicht unbedingt was mit der Lift-Tour zu tun. Ich kann mich noch erinnern, als es vor ein paar Jahren dieses TV-Match zwischen Tiger und Phil Mickelson gegeben hat in Las Vegas und 10 Millionen für diese eine Runde. Und am Ende wurde dieses Geld da als Haufen aufgebaut. Ich weiß nicht, ob ihr euch an dieses Bild erinnern könnt, wie Phil Mickelson dahinter stand. Das sah aus wie dieser Geldhaufen in Breaking Bad, wie die dann in der Garage stehen. Ich als Golffan, ich muss es wirklich sagen, dieses Bild, ich fand es ekelhaft. Es hat mich echt angeekelt. Und wie Mickelson dann drüber stand und so auf dieses Geld gezeigt hat und schaut mal, das habe ich jetzt für einen Tag Golfspielen in Las Vegas bekommen. Igitt, das gehört sich nicht. Und selbst wenn er dieses Geld bekommt, dieses Bild an sich ist verheerend. Und ich glaube, jeder Nicht-Golfer, der dieses Bild sieht, denkt sich, was für eine ekelhafte Sportart ist das? Was für ekelhafte Typen sind das? Die Attraktivität daran kann ich nicht erkennen. Und das treibt Liv natürlich auf ein neues Level, das dem Sport nicht gut tun kann, meiner Meinung nach.
Ja, und vor allen Dingen dem Image auch nicht gut tun
kann. Ja, eben. So, für das ist das Problem. Und ich möchte gar nicht in diese, wo das Geld denn herkommt und diese moralischen, da habe ich schon meine Meinung zu, aber das muss jetzt eigentlich auch niemanden interessieren. Jeder, der ein iPhone in der Tasche hat, kann sich da auch was anhören, wo das herkommt. Das ist auch nicht koscher. Aber schlichtweg diese Annahme von manchen Leuten, die bei Liv spielen, ich bin dieses Geld, diese dreistelligen Millionensummen, die bin ich wert. Das habe ich als wirtschaftlichen Wert in diese Szene reinzugeben. Das halte ich für eine Hybris, die ist nicht von dieser Welt.
Ich glaube, die glauben es selber nicht.
Also zwei, drei Flügel gibt es da, die glauben das 100%.
Ja, vielleicht, aber ich kann ja Pat Perez oder die Frauen, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber keiner von denen hat, als sie Teenager waren und College-Spieler waren, sich 8 Stunden, 10 Stunden am Tag auf der Range die Finger blutig geschlagen, um Kohle zu verdienen, sondern um Majors zu gewinnen.
Wahrscheinlich,
klar. Ich habe ein bisschen Zeit gehabt, gestern Abend drüber nachzudenken, als ich dieses super exciting Turnier von Bay Hill mir angeschaut habe und unser Freund Adrian Peter Allis Impersonation von der Beerdigung von der Queen hingelegt hat. Mhm. Aber jetzt bei der PGA Tour, gestern war ja auch 20 Millionen das Preisgeld. Ich meine, dritter oder vierter oder fünfter Platz waren immer noch 800.000.
Ja, der Sieger war 3,6 Millionen, was schon,
genau.
Was schon krass ist. Und ich weiß nicht,
schmutzig viel Geld.
Aber jetzt, dass man auch nicht, ich meine, das fing ja auch bei der PGA Tour schon an mit diesem PIP-Programm, nicht? Dass man also wirklich da 10 oder 20 Millionen am Ende des Jahres verdienen kann. Nur weil man beliebt oder berühmt ist, nicht unbedingt, weil man super gut
Golf spielt. Da ging es nur darum, den Top-10-Leuten nochmal einen Scheck zuzustecken, weil Antrittsgeld darf es ja auch bei der PGA-Tour nicht geben. Das war ein verkapptes Programm, um die Top-Leute ruhig zu stellen.
Apropos Programm, darf ich da genau da nochmal reinhaken, weil wir haben es in dieser Show noch, also in der Golfshow noch nicht besprochen, obwohl eigentlich viele in der Golfwelt darüber sprechen. Full Swing, eine Serie auf Netflix, die sich äußerste Beliebtheit erfreut. Haben wir dazu eine Haltung, wenn ich das mal so reinwerfen darf? Jan, Frank, habt ihr es gesehen überhaupt?
Gesehen habe ich es, klar.
Und wie jetzt gerade aus der beleuchtend, was wir gerade besprochen haben, Kohle, Reichtum, I'm doing it for my family.
legendär. Das ist eigentlich ein Meme, weil zu behaupten, ich mache das, um meine Familie durchzubringen, und zeitgleich fliegt die Familie im Privatjet von Orlando nach Hause nach London. Ich habe mal nachgeguckt bei NetJets. Also man braucht ja für die große Familie doch ein bisschen größeren Jet. Das sind 150.000, kostet dieser eine Flug.
Okay, weil ich hatte mit tatsächlich nochmal mit dem Produktionsleiter gesprochen, der sagte, naja, also wenn du wirklich ein richtig gutes Ding haben willst, bist du bei einer einmaligen Nummer bei 300.000 mindestens, ja.
Sogar noch mehr, ja.
Ja, und es deckt sich ja auch, weil die sind ja wahrscheinlich auch nicht mit Ryanair dahin geflogen.
Mit Sicherheit nicht.
Ja, aber da reden wir einfach über so viel Geld, und dann finde ich das auch sehr, sehr interessant, wie die Macher es geschafft haben, auch den Blick da drauf zu legen, aber es wirklich fast unkommentiert stehen zu lassen. Also gerade bei Poulter, fand ich, hat der sehr viel Platz bekommen, um sich irgendwie ausbreiten zu können. Auch so, warum er dann, also sich als Unternehmen, er muss an seine Kinder denken und so. Und komischerweise fand ich auch in der ersten Folge, wo die beiden Jungs dann im Privatjet sitzen und sagen, boah, der Platz ist ja nur 45 Minuten Flug von hier entfernt, da hat es sich geboten hinzufliegen. Ja, und da sitzen die zu zweit im Privatflugzeug.
Ich fand das eine sehr merkwürdige Wahl, das als erste, also aus produktionstechnischer Sicht, das als erste Folge zu bringen. Ja, ne? Weil gerade zwei wie Justin Thomas und Jordan Spieth, die sehr, sehr positiv dastehen, was das Image angeht in Amerika, dass die sich so als völlig over-the-top Country-Club-Boys präsentieren, was sie sind, das weiß jeder. Ja, also die leben in einer anderen Welt. Aber dieses Privatjet-Leben so zu präsentieren, fand ich eine interessante Entscheidung. Das ist was ausmacht, glaube ich nicht. Aber die Serie ist super gemacht. Also es gab sehr gute Folgen, es gab auch ein, zwei etwas schwächere. Mich würde sehr interessieren, in der potenziellen zweiten und dritten Staffel, dass man vielleicht auch ein bisschen von der reinen Porträtfunktion über gewisse Profispieler mal wegkommt und mal die Geschichte von einem Turnier erzählt, losgelöst von wer gewinnt's am Ende, oder auch mal einen Greenkeeper da, einen Turnierdirektor in den Mittelpunkt stellt, der Profigolfer an sich, und da gibt's einen Haufen sehr interessante Charaktere, aber am Ende will der nur eins, der will weniger Schläge brauchen als sein Gegner, und die Geschichten sind dann irgendwie immer dieselben. Und es ist ja beim Vorbild Drive to Survive auch, wer sind denn die geilen Leute? Das sind eben die Teamchefs und nicht die Fahrer, meiner Meinung nach. Und deswegen glaube ich, dass da also Toto Wolff ist doch interessanter als irgendein Fahrer vom Aston Martin Team, und deswegen glaube ich, dass da für spätere Staffeln von Full Swing, um wieder auf Golf zurückzukommen, dass da eine Menge Möglichkeiten gibt, sehr, sehr spannende und geile Geschichten zu erzählen, die deutlich besser sind als das, was jetzt in der ersten Staffel abgefeiert wurde.
Also die Kollegen von Firepit Collective haben ja ein Netzformat, das heißt The Grind. Das hat wahrscheinlich das endlich mal jetzt die Möglichkeit, Werbung dafür zu machen, weil das meines Erachtens nach wirklich das bessere Format ist. Die beschäftigen sich halt mit Golfern, die versuchen, einen Lebensunterhalt damit zu verdienen.
Ja.
Also die erzählen von unten kommend, dass da ist eine junge Frau, die mit ihrer Freundin im Van lebt und von Turnier zu Turnier fährt, während ihre Freundin versucht, ihren Lebensunterhalt als Online-Managerin irgendwie zu machen. Ich glaube, dass du völlig recht hast. Die Golfwelt ist voll mit Geschichten, die nicht nur darauf ausziehen müssen, reiche Menschen beim Verdienen von noch mehr Geld zu zeigen. Allerdings muss ich sagen, ich will Joel Darmons Freund sein, und weil der war großartig, fand ich in dieser Serie, und mich hat Bruce Koepka zutiefst bewegt. Ich sag das jetzt.
Also ich fand das mit Abstand die stärkste Szene in der ganzen ersten Staffel, wie Bruce Koepka in seinem wahnsinnig geschmacklosen Haus sitzt.
Ja, bitte erzähl.
Und dann seiner Mutter wirklich offensichtlich sagt, ja, ich glaube, ich habe es verloren, ich kann nicht mehr Golf spielen, also offensichtlich am Boden ist, und dann Schnitt, eine Etage höher, überlegt sich seine Frau, morgen sich den Bikini an, übermorgen den, Wahnsinn.
Und das hatte wirklich so Hamlet'sche...
Das ist dystopisch, also wirklich...
Wirklich ganz große.
Unglaublich.
Ja. Und dann auch noch dieses sein Hoodie mit dem Wort Triggered.
Ja, also das ist...
Kann man ja nicht besser erfinden.
Wenn über Profigolfer die ganze Sache machen, dann auch bei Leuten, die einem so ranlassen, wie er es offensichtlich gemacht hat. Das fand ich schon. Zum Beispiel, also als jemand, der in den Medien arbeitet, man erkennt natürlich, was die Auflagen waren, damit sie mit gewissen Leuten drehen durften. Und diese komischen Termine in der letzten Folge mit Rory McIlroy, die haben die auch nur reingenommen, weil Rory McIlroy gesagt hat, entweder ihr bringt hier meinen Termin mit der Virtual Reality Golf Sache oder ich mache nicht mit in dem ganzen Ding.
Aber klar.
Sonst wäre das niemals da reingekommen. Und da ist natürlich dieses ungefilterte Bruce Koepka-hafte, der da am Boden liegt und sich die Sinnkrise voll über ihn hereingebrochen ist natürlich als Zuschauer TV-Gold. Also wirklich Wahnsinn.
Und er hat für mich tatsächlich, ich bin nie ein großer Fan von ihm gewesen. Also mein Gott, ich muss ja auch kein Fan von irgendjemand sein. Aber nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, der gefiel mir einfach. Das war, der hat so zugelassen und hat es aufgemacht und lag dann wirklich völlig zerstört in diesem, wie du sagst,
ja,
nicht geschmacklosem Haus. Das hatte was sehr, sehr Einsames. Es war ein großes Kino. Ja.
Also wir haben, da kann ich ein bisschen Werbung für unsere nächste Ausgabe machen. Wir haben geguckt, gibt es eine Story in der nächsten Golfbanker-Ausgabe, welcher Charakter aus, der in Full Swing gefeatured wird, ist welcher Seriencharakter, den man aus großen Serien kennt. Weil da gibt es wirklich extremste Überschneidungen. Und Brooks Koepka ist ganz klar Tony Soprano. Der eine Zeit lang Killer und liegt jetzt auf der Couch und ist einfach gebrochen.
Zu seiner Psychologin, ja.
Muss er machen. Ja. Matt Fitzpatrick ist Sheldon Cooper aus Big Bang Theory, ein absoluter Nerd. Wirklich, also es sieht auch so aus, das darf man auch nicht vergessen. Und so weiter und so fort. Da gibt es eine Menge Entsprechungen, die man genauso kennt. Und Rory McIlroy ist Logan Roy aus Succession. Der ist der absolute Patriarch, der sogar Fuck you schreit in der Serie, ohne dass es zensiert wird. Also da gibt es schon, man merkt schon, dass da Profis am Werk sind, die diese Sache produzieren. Und da bin ich dann auch ein Fan von, so sehr mich große Preisgelder dann teilweise ein bisschen anekeln, aber große Produktionsbudgets finde ich dann schon geil, weil die Bilder einfach wahnsinnig gut sind und viel besser sind als das, was man tagtäglich von Live-Übertragungen kennt. Und Golf und Golfplätze mal, also Profigolf und Profigolf-Schauplätze mal in dieser Qualität zu sehen, also in dieser Filmqualität zu sehen, ist schon sehr, sehr cool. Leider bietet Golf eben nicht diese geilen Bilder, wie es die Formel 1 bietet. Deswegen ist Drive to Survive optisch noch mehr eine Wucht, als es Full Swing ist. Aber Full Swing ist schon ziemlich gut, finde ich, muss man sagen.
Finde ich auch. Das war die Quick 9?
Aber das waren schon mehrere Fragen nach.
So Quick war das nicht.
Nee, ist auch nicht. Ist ja nie Quick. Haben wir irgendetwas versäumt, dich zu fragen? Frag ich mal so.
Nicht, dass ich wüsste. Also, dass
ich nicht so fest ist. Okay, dann vielleicht noch eine Frage von mir. Was hält dich nachts wach?
Also Golf nicht. Aber ich bin kein großer Schläfer. Also mehr als 5 Stunden am Stück schlafen kann ich ohnehin nicht. Und ich bin jeden Morgen um 6 wach. Also es ist nichts, was mich dezidiert wach hält. Das ist eher mein komischer Biorhythmus, der mich morgens um 5:30 aus dem Bett schmeißt. Als irgendwelche komischen Gedanken. Also kein Golf auf jeden Fall.
Und auch nicht die Zukunft von gedruckten Zeitschriften?
Nein. Okay. Da mache ich mir keine Sorgen. Selbst wenn es das nicht mehr gibt, Geschichten zu erzählen, das wird immer wichtig sein. Und ob das dann am Ende auf ein Blatt Papier gedruckt ist oder in irgendeinem anderen Medium verbreitet wird, das ist dann nicht so sehr das Thema.
Okay. Shall we wrap it up?
Ja, lass uns das mal machen. Let's
wrap it up. Und ich möchte dann auch noch mal Werbung machen. Und das habt ihr jetzt schon fast vorausgenommen. Denn auch deine Lieblingsprotagonisten von Full Swing sind Tony Finau und Joel Darman. Und in deinem Editorial dieser Ausgabe, die jetzt rauskommt, machst du dir ja Gedanken, was andere Hauptdarsteller von den Lebens- und Umständen von Tony und Joel halten. Und während sich Morikawa, schreibst du wohl, gewundert hat, dass es erlaubt ist, eine Familie zu haben und nicht 110% in Golf zu investieren, saß Brooks, wie dir gerade gesagt habe, wohl allein in seiner Mega-Villa, bestaunte Joels eheähnliche Beziehung zu seinem Caddy, und sinnierte wahrscheinlich, schreibst du, warum kann Jenna nicht ein kleines bisschen wie Gino Bonari sein? Innerlich zumindest. Fand ich absolut großartig, das Editorial. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Danke, dass du uns das zugeschickt hast vorher.
Danke für die Blumen.
Ja, super. Marc,
Wir gehen nicht vorher noch mal ganz kurz Hinweise in eigener Sache. Wir hatten letzte Woche für diejenigen, die es verpasst haben sollten, den CEO von Lab Golf in der Show. Eine wunderbare Sendung mit Sam Hahn, nachzuhören bei uns auf allen gängigen Plattformen. Und nächste Woche begrüßen wir zur selben Zeit Jim Hartzell, der mit seinem Buch When Revelation Comes, ja, für Furore vielleicht nicht, aber dann doch für kleine Wellen in der Golfwelt sorgt, und freuen uns darauf ganz besonders. Allerdings freuen wir uns, dass wir heute Jan Langenbein zum Gast hatten. Und dann, Jan, nochmal vielen herzlichen Dank.
Auch von mir.
Mein Name ist Marc Horiner.
Ich bin Frank Förster.
To the Linksland.